7:1 wie im Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Deutschland gewinnt das Auftaktspiel bei der WM in Houston gegen Curaçao. Der optimale Start mit einem Schönheitsfehler. Wir schalten zu unserem Reporter in Texas, gucken auf den Last-Minute-Sieg der Elfenbeinküste im Parallelspiel gegen Ecuador, blicken auf strauchelnde Niederländer und dominante Schweden. Jetzt hier bei NTV Sport, dem täglichen Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Schönen guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr einschaltet. Hier ist NTV Sport, der tägliche Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin Kevin Schulte. Die deutsche Mannschaft gewinnt 7:1 gegen Curaçao. Da blicken wir gleich direkt drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch 5 Sterne hinterlassen bei Spotify. Bei Apple geht das ganz einfach. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Plattformen hören, ob eben bei Spotify, bei Apple, bei RTL Plus, wie auch immer, wo auch immer, natürlich auch direkt in der NTV-App zu hören. Und damit gehen wir, wie gesagt, direkt rein in die Analyse des 7:1 Auftaktsiegs des DFB-Teams gegen Curaçao. Curaçao, einer von 4 Neulingen bei der WM, hat sich teuer verkauft in der ersten Halbzeit. Danach war es ein Scheibenschießen, das erhoffte Scheibenschießen für Deutschland zum Auftakt. Nach 2 Auftaktniederlagen war das natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, dass Deutschland hier nichts anbrennen lässt, anders als 2018 gegen Mexiko und 2022 gegen Japan. Deutschland damit auch zu exakt 99,8% bereits im 16. Finale in der K.O.-Runde. Das gibt der Statistikanbieter Opta so an. Und damit würde ich sagen, schalten wir direkt zu unserem Mann in Houston, Texas, zu Sebastian Schneider, gerade frisch in der Pressekonferenz gewesen. Was hat denn Julian Nagelsmann gesagt? Gab es irgendwelche weltbewegenden Erkenntnisse? Grüß dich, hi.
Hi, ich sitze im Presseraum in diesem großen Stadionraumschiff, was die einfach hier am Stadtrand auf so einen riesigen Parkplatz gestellt haben. Und wir sind hier alle emotionalisiert und freuen uns für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, so ist es. 7:1, der zweithöchste Sieg in der deutschen WM-Geschichte nach dem heroischen 8:0 gegen Saudi-Arabien und gleichauf mit dem 7:1 gegen Brasilien. Die Pressekonferenz gerade durch, da auf dem Parkplatz, du hast es gesagt, was hat denn der Bundestrainer, was hat Julian Nagelsmann gesagt? Gab es irgendwelche weltbewegenden Erkenntnisse?
Die weltbewegenden Erkenntnisse gab es ehrlich gesagt nicht. Man war so ein bisschen überrascht, tatsächlich wie gut, also Curaçao war besser, als man es vorher eingeschätzt hat. Julian Nagelsmann sagte, sie haben ihr Spiel tatsächlich für diese Partie nochmal umgeworfen. Sie haben mit einer Raute gespielt, das hat halt zum 1:1 geführt. Man kam nicht so richtig damit klar, die erste Viertelstunde war gut. Das Spiel wurde kontrolliert. Das erste Tor fiel schon nach 6 Minuten. Felix Netscher mit einem Abschluss von der 16er-Kante. Aber man hätte mehr Tore machen müssen können. Und dann macht halt Curaçao, so wie es im Fußball halt ist, mit dem ersten Torschuss das Tor. Und dann begann die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich an zu schwimmen. Nagelsmann sagte tatsächlich dann auch, dass man so ein bisschen ja diese Geister dieser beiden Turniere vorher im Hinterkopf hatte. 2018, 2022, als man das Auftaktspiel jeweils verloren hat. Und dann kam tatsächlich ja die Trinkpause in der 22. Minute. Und das war ein guter Zeitpunkt, um nochmal ein paar Dinge anzupassen, um sich auf diese Raute, die ja echt selten mittlerweile im Fußball geworden ist, nochmal richtig einzustellen. Nagelsmann meinte, man hat die Mannschaft vorher darauf vorbereitet, aber man konnte es dann nochmal sozusagen an der Taktiktafel zeigen und man konnte ihnen nochmal Mut zusprechen. Und tatsächlich nach der Trinkpause war es dann wieder ein anderes Spiel als vorher.
Das heißt, der moderne Fußball, also die Trinkpause, hat auch dazu geführt, dass Deutschland wieder auf den richtigen Weg kam. Ganz generell, wo du gerade die Trinkpause ansprichst, man wird ja den Gedanken nicht los, dass das vor allen Dingen dazu dient, hier ein paar mehr Werbeeinspieler möglich zu machen, oder? Also wie nimmst du das wahr im Stadion, diese Trinkpausenorgien? Weil jetzt gerade in Houston muss man ein bisschen erzählen, aber also das hätte es jetzt nicht gebraucht aus rein klimatischer Sicht.
Es ist völlig absurd. Es sind draußen 30 Grad, es sind 80% Luftfeuchtigkeit und du kommst in dieses Stadion und hier sind halt 22 Grad, die Luft ist trocken. Es ist wirklich wie auf einem anderen Planeten. Da eine Hydration Break, die dann auch mit lauter Musik und Werbebanner angekündigt wird, macht eigentlich gar keinen Sinn. Es ist tatsächlich wirklich einfach nur, um Werbung zu zeigen, um das Spiel nochmal zu unterbrechen. Für die Trainer ist es natürlich sehr, sehr dankbar, nochmal Einfluss zu nehmen. Das Stadion ist sehr laut gewesen, Musik ist sehr laut, die Fans sind sehr laut. Da erreicht man zum Beispiel den Spieler auf der anderen Seite nicht mehr. Da ist es ganz gut, nochmal so eine Trinkpause zu haben und nochmal alle irgendwie zusammenzurufen und nochmal was zu zeigen. Aber ja, es macht aus fußballerischer Sicht gar keinen Sinn. Es ist gerade hier die klimatischen Bedingungen, ich habe es gerade angesprochen, alles runtergekühlt. Es ist einfach so ein Frühlingsnachmittag sozusagen im Stadion. Es ist 22 Grad. Man hat ja nicht mal Sonne, nicht mal Regen. Das braucht es eigentlich nicht. Aber in dem Fall nimmt man das gerne an.
Ja, und Deutschland hatte das Spiel dann wieder peu à peu unter Kontrolle gebracht. Geht ja dann durch eine Standardsituation in Führung. Das natürlich auch nicht unbedingt so zu erwarten gewesen, dass es das braucht, sag ich mal, ne? Gegen Curaçao beim Spielstand 1-1. Es wurden ja schon alle unruhig.
Ja, total. Nagelsmann hat das auch vorher gesagt und das ist tatsächlich, gerade bei so einem Turnier mit so langen Wegen, mit viel klimatischen Veränderungen, sind Standardsituationen ein ganz wichtiger Schlüssel. Mats Buttgereit, das ist der Standardtrainer der deutschen Nationalmannschaft, hat ihn unter der Woche bei diesen öffentlichen Trainingseinheiten immer wieder gesehen, wie er da seine Blechgegenspieler aufgestellt hat. Er hat also reichlich Zeit zum Üben bekommen. Und dann war es Nico Schlotterbeck, der eine Ecke von Nathaniel Brown einköpft. Ganz kurios war so ein bisschen, dass sich der Gegenspieler von Schlotterbeck sozusagen, der Curaçao-Spieler sozusagen von einem anderen Curaçao-Spieler geblockt wurde. Das heißt, er hatte tatsächlich dann freie Bahn. Und klar, das ist im Laufe des Turniers ein wichtiger Schlüssel. Darauf kommt es an. Man hat so ein bisschen, das war mein Eindruck, gerade so in den ersten Minuten gemerkt, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann etwas pragmatischer unterwegs ist. Der Schuss von Metscher hinter der 16er-Kante, es war früher immer so, dass sie sich dann doch irgendwie verdribbelt haben und versucht haben, ein bisschen den Strafraum zu kombinieren. So ein Distanzschuss, mehr Distanzschüsse als vorher, würde ich sagen. So eine Standardsituation, das sind halt alles sehr pragmatische Dinge, die es in so einem Turnier halt einfach wirklich braucht und worauf es dann am Ende auch ankommt.
Gab ja dann streng genommen noch eine weitere Standardsituation, die zum 3-1 führt, und zwar der Elfmeter Kai Havertz. Wenn der zum Elfmeter antritt, dann ist es ja eigentlich ein sicheres Tor. Auch das wieder bestmöglicher Zeitpunkt und dann die Partie, die zuvor noch ausgeglichen war, letztlich ja entschieden. Hat Nagelsmann irgendwas gesagt, was er dann in der Halbzeitpause seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat? Weil im Prinzip ging es ja dann nur noch um ein seriöses Vorgehen im zweiten Durchgang, oder?
Tatsächlich haben wir nicht über die Halbzeit, also haben wir nicht, also tatsächlich kam die Halbzeitpause nicht zur Sprache, jetzt gerade in der Pressekonferenz. Ich will kurz nochmal sagen, wie unfassbar cool Kai Havertz diesen Elfmeter geschossen hat. Der Torwart, also echt lange, lange gewartet, bis er sich die Ecke ausgesucht hat. Der Schlüssel war tatsächlich diese Trinkpause, das war so ein bisschen die vorgezogene Halbzeitpause, um nochmal Dinge zu korrigieren, um nochmal Dinge einzustellen. Und danach war er, Nagelsmann erzählte, dass er war sehr glücklich, dass es einen guten Mix gab aus Torschützen. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, wer jetzt wann genau, aber der Mix war sehr gut. Er fand sehr gut tatsächlich auch nach dem Tor von Schlotterbeck, hat er nochmal so eine Szene rausgepackt, dass beim Jubeln Waldemar Anton und Antonio Rüdiger auf Schlotterbeck losgerannt sind, die ja eigentlich ja Konkurrenten sind und ihn gepusht haben, mit ihm das Tor gefeiert haben. Er hebt hervor, es ist ganz wichtig, eine Einheit zu sein, eine Mannschaft zu sein. Und das sagen die Spieler die ganze Zeit. Das scheint so zu sein. Klar, das sind natürlich nur die Äußerungen. Man ist nicht im Team, aber das sieht von außen schon alles sehr gut aus.
Also die Torschützenreihenfolge: Metscher, Schlotterbeck, Havertz hatten wir schon erwähnt. Dann Musiala, Brown, Undav, Havertz. Also sechs verschiedene Torschützen. Genau, Havertz ja dann mit dem Doppelpack hinten raus. Dennis Undav hatte ich angesprochen. Da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Das hilft natürlich auch für so einen Trainer, ne, wenn du die vielleicht nominell eher glückloseren Spieler, die zwar aus einer guten Saison kommen, aber jetzt eben nicht so viel Spielzeit bekommen werden, wenn du die dann auch einbinden kannst. Das kann ja nur helfen jetzt für den weiteren Turnierverlauf. Insofern ja eigentlich perfekt, dass du so eine zweite Halbzeit quasi nochmal dafür nutzen konntest.
Ja, ich fand das sehr, sehr witzig, also so ein bisschen witzig. Wir erinnern uns im März, als Nagelsmann Dennis Undav noch öffentlich angegriffen hat und sich so ein bisschen lustig gemacht hat, auch über seinen körperlichen Zustand. Und jetzt auf der Pressekonferenz hebt er nochmal extra hervor, dass er es sehr, sehr gut gemacht hat, als er reingekommen ist. Dass er unbedingt auch, also Nagelsmann wollte unbedingt auch Spieler belohnen, die jetzt nicht in der Startelf stehen, deswegen die Einwechslung von Undav, deswegen auch die Herausnahme von Musiala, der noch gespielt hätte könnte und auch so ein bisschen sich beschwert hat über die Aus-, also sehr nett und sehr freundlich, so hat es Nagelsmann beschrieben. Genau, sehr gut reinkommen, sehr gutes Tor vorbereitet mit diesem Hakentrick auf Brown. Und am Ende ist das halt total wichtig für den weiteren Verlauf des Turniers, dass du da jetzt da keinen schmollenden Undav auf der Bank hast. Das war halt dieses Feel-Good-Spiel, was es gebraucht hätte. ein krampfiges 2-1. 1-1 wäre nicht so gut gewesen, wäre echt katastrophal für die Stimmung gewesen. So hat jeder seinen Moment bekommen. Wir haben Nathaniel Brown scheinen sehen. Metscher hat sein wirklich gutes Spiel gehabt. Goretzka kam nochmal rein. Auch Raum, der jetzt mutmaßlich nicht so viel Spielzeit bekommen wird, durfte nochmal spielen. Das war eine gute Mischung. Es war für alle was dabei. Das hob auch Nagelsmann nochmal hervor.
Bei Musiala müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass da irgendwie was Ernstes dabei war. Es wirkte halt so ein bisschen wie so eine Vorsichtsmaßnahme.
Genau, so haben wir es auch tatsächlich von der Tribüne aus gesehen. Er ist nach der Auswechslung direkt in die Katakomben geführt worden. Nagelsmann löste auf der Pressekonferenz jetzt auf, dass er nur sich dehnen musste, dass es keine schwere Verletzung war. Überhaupt gar keine Verletzung, ehrlich gesagt. Und er tatsächlich noch weiterspielen wollte. Was ja ein gutes Zeichen ist, weil Musiala gerade im DFB-Team sehr verkrampft unterwegs war. Gegen Finnland hat er zwar das Tor geschossen, aber sonst fehlte total die Leichtigkeit. Gegen die USA hat er praktisch gar nicht stattgefunden. Das war super wichtig, jetzt dieses Spiel für ihn, das Tor zu machen, viele gute Szenen zu haben, viele gute Pässe zu haben. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen, wenn er weiterspielen will.
Hat Julian Nagelsmann auch noch irgendwas zur Personalie Leroy Sané gesagt? Der ist ja fast so ein bisschen der einzige Spieler, der so richtig ein Sorgenkind darstellt. Völlig glücklos, einmal steht er frei vom Tor, muss es machen, eigentlich die Ball an- und Mitnahme perfekt, aber dann nutzt er die große Chance nicht. Also im Prinzip kann man ja sagen, es hat sich jeder Selbstvertrauen geholt, außer vielleicht Jonathan Tah am Gegentor beteiligt gewesen, Manuel Neuer, der konnte sich auch nicht auszeichnen in diesem Spiel und Leroy Sané bleibt dann am Ende derjenige, der irgendwie, wo sich jeder fragt, warum immer Sané, warum spielt er überhaupt? War das nochmal irgendwie Thema?
Genau, er hat über Leroy Sané gesprochen tatsächlich. Er hat hervorgehoben, dass Leroy Sané, was man auch von der Tribüne gesehen hat, sehr viel gearbeitet hat, mal mehr, mal weniger glücklos, sehr viel offensiv, sehr viel defensiv. Nagelsmann meinte selbst, er hat die Zahlen jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich ist es sehr viel gelaufen. Beim Schuss, bei dieser Chance, die du angesprochen hast, war er wohl ein bisschen unglücklich aus Nagelsmanns Sicht. Aber es ist klar, es ist so, dass Nagelsmann großer Fan von Leroy Sané ist und er ihn ja tatsächlich dazu kitzeln will, eine gute WM zu spielen. Da macht es jetzt nicht so viel Sinn, ihn jetzt nach dem ersten Spiel, wo er jetzt okay-ish spielt, sag ich mal, direkt zu kritisieren. Lennart Kahl hätte vielleicht auch ein anderes Spiel gemacht, muss man einfach sagen.
Ja, das bleibt natürlich eine Hiobsbotschaft und Leroy Sané profitiert natürlich auch von diesem verletzungsbedingten Aus von Lennart Kahl. Zum Abschluss blicken wir voraus. Wie geht's jetzt weiter für die Mannschaft? Wann steht da der Rückflug an und wie geht's auch für dich weiter? Wie ist jetzt so der Ablaufplan?
Anders als die Mannschaft fliege ich erst morgen zurück. Die fliegen tatsächlich jetzt schon zurück. Jetzt geht's zurück nach Winston-Salem. Das Wetter dort ist ein bisschen angenehmer als in der vergangenen Woche. In der vergangenen Woche war es brüllend heiß und schwül. Jetzt ist es nur noch sehr warm und schwül, also nicht mehr heiß. Genau, nächste Woche in Toronto geht es dann gegen die Elfenbeinküste. Nagelsmann sagt, wir schauen gar nicht irgendwie auf K.O.-Runde schon, weil mit 7 Toren und 3 Punkten ist man ja praktisch schon weiter. Das geht jetzt um die nächste Aufgabe, das ist die Elfenbeinküste. Das wird ein härteres Spiel auf jeden Fall als das hier. Kein klimatisiertes Stadion. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Wetter in Toronto sein wird. Elfenbeinküste wird natürlich noch mal physischer unterwegs sein als Curaçao. Auch spielerisch können wir da was anderes erwarten. Spieler, die wir kennen, Diamondé aus der Bundesliga zum Beispiel, da gibt es noch viele andere. Aber es ist gut, halt mit einem 7-1, mit einer guten Stimmung, alle durften nochmal ran, alle durften sich nochmal zeigen. Das ist eine gute Basis für das weitere Turnier.
Zum Abschluss eine nicht sportliche Frage. Bist du jetzt schon mental Amerikaner geworden? Ernährst dich nur von Fastfood oder wie läuft so insgesamt jetzt nach einiger Zeit? Ist es ja vielleicht der richtige Zeitpunkt für ein kleines Zwischenfazit?
Es ist ein heikles Thema. Das Frühstück heute, ich habe mich sehr auf das Frühstück im Hotel gefreut. Es war tatsächlich dann Rührei, Bacon und so fettige Zuckerbagel.
Klingt nach einem britischen Frühstück, ne?
Ja, das Essen ist ein sehr, sehr heikles Thema. Es gibt hier nicht so viel Gesundes und alles Gesunde ist sehr teuer. Am Flughafen gibt es praktisch gar nichts Gesundes. Da muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt was halbwegs Gesundes zu finden. Ja, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man sieht sehr viele Kontraste einfach. Auf der einen Seite sehr viele reiche Menschen, auf der anderen Seite sehr viele arme Menschen, sehr viel Armut, sehr viel Obdachlosigkeit. Amerikaner bin ich noch nicht geworden. Ich bin auch sehr froh, wenn es zurück nach Europa geht. Und man hat Friedrich Merz für diese Brotaussage, ich weiß gar nicht, wo das mehr war, in Afrika ausgelacht. War so ein bisschen ordentliches Brot, kein Weißbrot mehr, wäre schon nicht schlecht.
Das geht mir schon in England immer so. Also wenn ich da bei der Darts-WM bin, Frühstücken ist nicht die Kernkompetenz auf jeden Fall dort. Und ja, in den USA auch alles ein bisschen anders. Wir halten fest, Sebastian Schneider, vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Du wirst völlig ausgemergelt irgendwann zurückkommen, weil du einfach nichts isst.
Oder sehr rund, weil ich doch was essen muss, leider.
Irgendwann gibt es den totalen Turning Point und dann gibt es nur noch Fastfood für dich. Also dann, danke dir und bis zum nächsten Mal.
Judy, danke.
Soweit, so gut. Vielen Dank an Sebastian Schneider. Wir werden uns natürlich noch viele weitere Male hier im Podcast zusammenschalten und von dir hören. Also, was bleibt von diesem Abend, von diesem Mittag besser gesagt? Das war ja zur Ortszeit 12 Uhr angepfiffen worden, das Spiel Deutschland-Curaçao. Es ist der perfekte Start ins Turnier, der erhoffte perfekte Start für das DFB-Team. Es war natürlich, das gehört soweit dazu, ein sehr dankbarer Auftaktgegner. Und am Ende steht der zweithöchste WM-Sieg für Deutschland. 2002 gab es zum Auftakt ein 8:0 gegen Saudi-Arabien. Das Turnier auch von vielen Fragezeichen umgeben. Am Ende stand Deutschland im Finale gegen Brasilien. Brasilien auch gutes Stichwort, denn Brasilien und Curaçao teilen sich jetzt den unrühmlichen Titel des zweithöchsten Sieges für Deutschland. Brasilien mit 7:1 bezwungen im legendären Halbfinale 2014 in Belo Horizonte und jetzt eben das 7:1 zum WM-Auftakt 2026 gegen Curaçao. Der kleinste Teilnehmer aller Zeiten mit knapp 155.000 Einwohnern. Sie brauchen jetzt für die Qualifikation für das 16. Finale 4 Punkte. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht klappen. Und dennoch Dick Advokat, der Trainer, jetzt der älteste Trainer der WM-Geschichte mit 78, er würde immer wieder so auftreten. Es war ja ein recht offensives Vorgehen, anders als jetzt zum Beispiel Australien das gemacht hat gegen die Türkei, aber natürlich die Unterschiede Curaçao zu Deutschland auch nochmal viel größer und dementsprechend, ja, ist man hier so ein bisschen auch ins offene Messer gelaufen. Curaçao hat jetzt zwei Chancen, es besser zu machen gegen Ecuador und gegen die Elfenbeinküste. Andersherum, jetzt geht's weiter für Deutschland, erst gegen die Elfenbeinküste, danach zum Gruppenabschluss, zum Gruppenfinale gegen Ecuador und auf das Parallelspiel blicken wir jetzt. Das hat stattgefunden in Philadelphia, Pennsylvania. Ecuador, unfassbar bei der Hymne. Die machen wirklich Italien vergessen in Sachen Hymnenintensität. Generell sehr stimmungsvoll. Sie haben Heimspiele in den USA. Das ist auch wichtig zu wissen für das Nagelsmann-Team. Das wird ein Auswärtsspiel in New York am dritten Gruppenspieltag. So viel ist schon sicher. Blicken wir auf den Spielverlauf. Die erste Halbzeit ohne Tore, aber sehr unterhaltsam im Vergleich zu Deutschland-Curaçao, was so die Spannung anbetrifft. Wirklich fast eine andere Sportart, muss man sagen, über die 90 Minuten betrachtet. Ecuador in der ersten Halbzeit zweimal an die Latte geschossen, aber auch Elfenbeinküste mit ein, zwei guten Szenen. Dennoch, ja, Ecuador viel näher der Führung. In der zweiten Halbzeit gab es einen weiteren Pfostenschuss, in dem Fall von Enner Valencia, dem Stürmer von Ecuador. Dreimal Alu, also wirklich bitter gelaufen. Und als sich dann alles auf ein 0:0 einstellt, kontert die Elfenbeinküste noch einmal. Amad Traoré vollendet einen letzten Angriff. Der Ivorer Zingo hat den Ball nach vorne getrieben, wirklich stark gemacht. Sehr, sehr schnell läuft Richtung Strafraum, passt auf Amad und der platziert den Ball im Tor zum umjubelten 1:0-Sieg für die Elfenbeinküste, die also mit 3 Punkten in das Spiel gegen Deutschland gehen wird am nächsten Samstag 22 Uhr in Toronto. Ecuador trifft in der Nacht von Samstag auf Sonntag 2 Uhr in Kansas City, dann auf Curaçao, braucht da ganz dringend die 3 Punkte für die Qualifikation für die nächste Runde. Aber es wird sehr wahrscheinlich jetzt schwierig, hier noch in Richtung Platz 1, Platz 2 zu denken. Vielleicht gibt es am Ende einen Dreiervergleich. Ich denke, Deutschland darf sich gegen beide Gegner nicht ausruhen, sowohl gegen die Elfenbeinküste als auch gegen Ecuador nicht. Nicht ausruhen konnten sich auch die Niederländer in einem wirklich sehr munteren Spiel gegen Japan. Sehr munter war das Spiel in der zweiten Halbzeit. In Dallas, dem größten WM-Stadion, das Stadion der Dallas Cowboys, hat hier wirklich ein tolles Spiel gesehen in den zweiten 45 nach 0:0 in der ersten Halbzeit, wo nicht so viel passiert ist. Köpft Virgil van Dijk die Niederlande in Führung in der 50. Minute. Der war für eine Ecke nach vorne gekommen, wie er das oft macht. Die Ecke wird geklärt, aber es rollt eine zweite Welle auf das japanische Tor zu. Und van Dijk dann eben mit dem 1:0. Aber diese Führung hält nicht lange. 57. Nakamura, starkes Tor aus 17, 18 Metern. Sich selbst den Ball zurechtgelegt, einigermaßen aus dem Nichts gekommen. Wiederum weitere 7 Minuten später Crescentio Somerville, Stürmer mit Supernamen, trifft zum 2-1 für die Niederlande, der Stürmer von West Ham mit seinem ersten Länderspieltor und das bei einer Weltmeisterschaft, perfektes Timing. Danach gab es noch ein paar Chancen auf beiden Seiten und in der 89. Minute köpft Koki Ogawa nach einer Ecke, abgefälscht von dem Ex-Frankfurter Daichi Kamada, zum späten Ausgleich ein. Das Tor wird Kamada gut geschrieben, wie auch immer, wird den Japanern relativ wurscht sein. Sie nehmen hier einen wichtigen Punkt mit und bleiben damit auch so ein bisschen Favoritenschreck in Gruppenspielen. 2022 haben sie ja gegen Deutschland und Spanien gewonnen, aber gegen Costa Rica verloren. Bin gespannt, wie sich das jetzt hier fortsetzt in dieser Gruppe. Für Japan geht es gegen Tunesien, für die Niederlande gegen Schweden. Und insgesamt muss man sagen, gerade auch mit Blick auf die Schweden, kommen wir jetzt gleich zu, steuert die Niederlande auf eine ziemlich wackelige Vorrunde hin. Denn Schweden ist richtig gut im Saft, gewinnt 5-1 gegen Tunesien. 7. Minute, Ayari, der Mann mit tunesischen Wurzeln, jubelt deshalb auch nicht, trifft zum 1-0. 30. Minute, Kontertor, Alexander Isak, 2-0. Omar Rekik, Ex-Hertana, köpft zum Anschluss ein, kurz vor der Pause, eigentlich ein psychologisch super Zeitpunkt. Aber die Tunesier können da nicht dran anknüpfen. In der 59. Minute vertändeln sie völlig ohne Not den Ball im Aufbau. Der eigentlich starke Elias Skiri, der in den letzten Jahren in der Bundesliga richtig gut gespielt hat für Köln, für Frankfurt, macht's richtig schlecht, vertändelt den Ball gegen Isak, der spielt weiter zu Alexander Gyökeres, der andere Starstürmer im schwedischen Team. Und das ist die Entscheidung. Am Ende wird's richtig deutlich. Matthias Swanberg, mit Wolfsburg abgestiegen, ist, ich habe es nicht handgestoppt, aber so ungefähr 5 Sekunden auf dem Platz und trifft direkt nach einer Standardsituation. Erst ist es Abseits, dann doch kein Abseits. Die Szene wird anders bewertet und so kann er dann mit Verspätung nochmal jubeln, dann aber richtig 4-1 und am Ende Ayari schließt die Klammer des Spiels. Er hat das 1-0 erzielt und er zielt auch mit der letzten Szene des Spiels das 5-1. Damit Schweden wegen des deutlichen Sieges, ähnlich zu Deutschland, de facto schon im 16. Finale. Tunesien wegen der deutlichen Niederlage brauchen sie eben wahrscheinlich 4 Punkte. 3 Punkte werden sehr wahrscheinlich nicht reichen und das wird jetzt schwierig gegen Japan. Sonntagmorgen 6 Uhr in Monterrey. Dort hat auch das Spiel jetzt hier gegen Schweden stattgefunden. Das ist immerhin ein kleiner Vorteil vielleicht, dass man jetzt die Gegebenheiten in Mexiko schon kennt. Muss dort anders auftreten und Schweden wird versuchen, Favoritenschreck zu werden. Samstag 19 Uhr wird in Houston gespielt gegen die Niederländer. Und wir blicken dann jetzt im zweiten Teil der Folge auf den heutigen 5. WM-Tag voraus. Wir haben das erste 18 Uhr Spiel zu deutscher Zeit in Atlanta. Atlanta so ein bisschen die Soccer City, die Fußballstadt Amerikas. Spanien gegen Kap Verde, klingt ein bisschen wie Deutschland Curaçao, gibt auch ein paar Gemeinsamheiten. Klarer Favorit gegen klaren Außenseiter und Kap Verde ist der zweite Neuling von insgesamt 4, die wir im Turnier haben. Es folgen ja noch Jordanien und Usbekistan. Und nach Curaçao, nach der Blue Wave, der blauen Welle, folgen jetzt die blauen Haie, die Blue Sharks. Kap Verde gegen Spanien. Bei Kap Verde lohnt ein Blick auf Vosinha im Tor, 40 Jahre, also der Manuel Neuer Kapverdes. Bei Spanien lohnt ein Blick auf Lamine Yamal. Sollte er spielen, der ist nämlich noch fraglich. Danach 21 Uhr blicken wir nach Seattle. Belgien gegen Ägypten, Auftakt in Gruppe B. Belgien, ein Team im Wandel zwischen goldener Generation, zumindest in Restbeständen. Courtois, De Bruyne, Lukaku noch dabei und der neuen Generation. Wird ein spannendes Spiel, vermutlich gegen Ägypten. Die setzen auf einen Al-Ali-Stamm in der Defensive und im Mittelfeld und ein Weltklasse-Sturm bestehend aus Mo Salah und Marmoush, den Ex-Frankfurter, jetzt Manchester City. 0 Uhr geht's dann weiter mit dem Spiel in Miami, Uruguay gegen Saudi-Arabien. Da dürften die Uruguayer auch natürlich, was die Fans anbetrifft, klar in der Überzahl sein. Uruguay mit dem verrückten El Loco an der Seitenlinie, der legendäre Trainer Marcelo Bielsa. Dazu gibt uns jetzt Johannes Skiber ein paar Infos und Geschichten mit auf den Weg. Ihr habt ihn schon mehrfach gehört hier im Podcast. Absoluter Südamerika-Experte, Podcaster, ist auch noch bei Gol Olympico, so heißt sein eigenes Format. Link dazu in der Folgenbeschreibung. Wir hören rein, was er zu Marcelo Bielsa zu sagen hat.
Klar, ist halt eine absolute Legende, Trainerlegende. Es ist natürlich mit seiner Art, wie er Pressekonferenzen gibt, was er so erzählt, wie er auch mit der Presse umgeht, wie er sich selber gibt, wie er gibt da auch super schöne Bilder, Videos, wo er quasi in der uruguayischen Liga, also das muss man sich vorstellen, da gibt es eben diese zwei großen Vereine, Peñarol und Nacional, die auch große Stadien haben. und alle anderen Vereine haben so größere Bezirkssportanlagen. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber das sind wirklich sehr, sehr kleine Stadien mit kleinen Tribünen. Ja, und da sitzt er dann halt mit seinem Mate-Tee zwischen den ganz normalen Zuschauern, guckt sich dann halt irgendwie das Spiel Liverpool-Montevideo gegen Cerro an oder so. Also absurde Kontexte, so ein Welttrainer dann auf so einer Ebene. Und für so Aktionen ist er dann ja immer wieder gut. Bin gespannt, was er bei der WM so bereithält. Ist natürlich auch als Fußballpersönlichkeit, natürlich als großer Einfluss für Trainer wie Pep Guardiola so, ne? Also das spricht schon für sich. Es spricht aber auch ein bisschen für sich, dass er es irgendwie nie geschafft hat, selber viele Titel zu sammeln. Was man immer so ein bisschen darauf zurückführt, was jetzt bei Uruguay einfach ein Riesenthema ist, ist, dass dieser Umgang mit den Spielern einfach sehr, wie er selber gesagt hat, auf einer Pressekonferenz im November, sehr toxisch ist. Also er grüßt Spieler teilweise gar nicht, er kommuniziert nicht richtig, also gerade mit den Größen. Suarez, Cavani also er hat einfach nicht mit ihnen geredet, nicht, ihr seid noch weiter dabei, nicht, ihr seid jetzt raus, nicht, ihr kriegt irgendwie noch ein Abschiedsspiel. Und das ging mit so verdienten Spielern, ist natürlich fragwürdig. Und insgesamt diese, auch Fede Valverde hat das sehr kritisiert, Agustin Canobio, der jetzt aber auch dabei ist, das sind Kritiker des Trainers, öffentliche Kritiker, die aber jetzt dabei sind, weil die Mannschaft an sich fußballerisch funktioniert und das, was er mit der Mannschaft spielen lässt, wie gesagt, ist gut, passt zur Mannschaft und deswegen werden sie nicht unerfolgreich sein, auch gerade in der Gruppe mit Saudi-Arabien, ich glaube Kap Verden, darf man aber auch nicht unterschätzen und Spanien, genau, da wird man schon die nächste Runde erreichen, das glaube ich schon, aber man wird keine großen Ausflüge weitermachen, wie das 2010 der Fall war.
Ja, 2010 Uruguay natürlich getrieben, vor allen Dingen von dem Wahnsinnssturm Luis Suarez, der Beißer, und Diego Forlan, WM-Vierter geworden, 2014 Achtelfinale, 2018 Viertelfinale, das waren so die goldenen Zehnerjahre, 2022 gab es das aus in der Vorrunde, das soll diesmal nicht passieren. Uruguay generell natürlich ein Wahnsinns-Fußballland, ein kleines Land, aber unfassbar erfolgreich. Die erste WM 1930 gewonnen, 1950 dann in Brasilien im Maracanã nochmal Weltmeister geworden. Und es ist das Land mit der höchsten Profifußballerdichte pro 100.000 Einwohner. Warum ist Uruguay so gut?
Hat natürlich historische Gründe, dass man da sehr früh mit dem Fußball in Berührung kam, sehr früh Erfolge feiern konnte. Also das ist natürlich so ein bisschen die Grundlage. Du hast halt mit Montevideo, mit der Hauptstadt, einen Großteil der Bevölkerung, der sich geballt in einer Stadt befindet. Das ist ja ganz viel Pampa, ganz viel ländlicher, unbesiedelter Raum auch in Uruguay. Und dann kannst du natürlich das so ein bisschen fördern. Du hast halt eben durch diese große Fußballtradition vergleichsweise auch viele Vereine und du hast diese Grundleidenschaft, die man aus Südamerika auch kennt, die ist in Uruguay auch ganz, ganz tief verankert und ich glaube, das alles so ein bisschen in dem Zusammenspiel dazu, dass man eben auch noch so Weltvereine wie Peñarol oder Nacional hat, die natürlich aus heutiger Sicht kaum mehr eine Rolle spielen im Weltfußball, aber doch so in den 60ern oder eher 70ern, 80ern wirkliche Nummern im Weltfußball waren. Das hält natürlich bis heute nach, plus man ist Weltmeister, das ist auch so ein Selbstverständnis, das man hat, also das ist eine Fußball- oder eine Nation, die Fußball durch und durch atmet und die eine ganz besondere Leidenschaft dafür hat und einfach der Traum, Fußballprofi zu werden, lebt halt besonders groß in Uruguay.
Danke auch hier an Johannes Skiba, der uns mit seiner wunderbaren Expertise wirklich sehr weiterhilft in Sachen südamerikanischer Teilnehmer. Blicken wir dann jetzt zum Abschluss der Folge auf die Partie, auf die Nachtpartie. Zu deutscher Zeit 3 Uhr geht's los in Los Angeles. Los Angeles übrigens der erste Spielort mit dem zweiten Turnierspiel. Nur Kansas City wartet dann auch noch auf Spiel 1. Da ist LA schon mit dem zweiten Spiel durch. Iran gegen Neuseeland heißt die Partie. Natürlich hochpolitisch und deswegen blicken wir da auch nochmal kurz drauf. Man muss erwähnen, der Iran hat sein Basecamp nach Tijuana verlegt, weil man nur ein Tagesvisum jetzt bekommt für die USA. Spiele für die Spiele, man kommt am selben Tag an und muss am selben Tag noch zurück. 18 Uhr Ortszeit erst Anpfiff in LA. Also das wird dann alles zeitkritisch. Natürlich besondere Begleitumstände haben wir einen Fokus drauf und werden dann auch mit David Bedürftig sprechen, unser Mann in Los Angeles. Vorab gibt er uns schon mal eine Geschichte mit auf den Weg.
Beim Thema Iran ist auch sehr spannend, dass wenn man mit den Taxifahrern spricht, mit den Uber-Fahrern, mit den Lyft-Fahrern, die gehen alle mega auf die WM ab. Also die haben Bock, die sind hauptsächlich Einwanderer, fiebern natürlich mit ihrem Team mit, wissen dann genau, wer für Deutschland spielt, haben alle einen sehr positiven Blick auf die deutsche Mannschaft, trauen da viel zu. Und wenn man da ins Gespräch kommt, merkt man ja, die sind heiß. Und zum Beispiel ein iranischer Taxifahrer hat dann direkt erzählt, seine erste WM, an die er sich erinnert, war 1990. Er ist der mega Bodo Ilgner-Fan. Eine super Geschichte und konnte dann noch erzählen, genau wie Andi Brehme den Elfmeter geschossen hat im Finale und wo er da war. Und das war super. Und für die ist es halt ein extrem besonderes Spiel, dann das erste Iran-Spiel. Also die ganze Community hier wird sicherlich viel Protest machen. Das hat der Taxifahrer auch schon angekündigt. Da wird es knallen, hat er gesagt. Also die wollen natürlich dem Regime in der Heimat zeigen, wir sind frei, wir sind hier und wir pfeifen auf euch, beziehungsweise ihr müsst weg. Und da wird es vielleicht auch zu vereinzelten Demonstrationen gegen Donald Trump kommen, aber generell ist eigentlich die Community eher positiv auf Donald Trump und den Krieg gestimmt, weil die einfach nur wollen, dass dieses extrem brutale Regime, dieses tödliche Regime endlich verschwindet.
Soweit also der Vorabblick auf die Partie Iran-Neuseeland. Sportlich betrachtet dürfte der Iran favorisiert sein. Neuseeland als ozeanischer Teilnehmer, klarer Außenseiter, einer der schwächsten Teilnehmer des Turniers. Aber es ist eine Gruppe der Möglichkeiten. Belgien nicht so überdominant, nicht mehr die starke Generation wie in den vergangenen Weltmeisterschaften. Ägypten war noch nie in der K.O.-Runde. Und der Iran ist jetzt auch nicht das absolute fußballerische Powerhouse, aber sollte hier dann doch favorisiert sein in diesem Spiel. Dennoch für Neuseeland sicherlich auch eine Außenseitergelegenheit. Vielleicht geht was in L.A. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Das war der erste, zweite, dritte, vierte, vierte Tag. Zweite ganz lange Tag mit dann jeweils vier Spielen. Danke fürs Dabeisein hier im Podcast. Ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und sage Danke auch im Namen aller NTV-Reporter in den Staaten. Und freue mich, wenn ihr auch dann in gut 24 Stunden hier im Podcast wieder dabei seid. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.